was ich da versuche zu tun, ist viel zu schlafen, dass ich irgendwie am Nachmittag vielleicht einen Nap hinbekomme, genug essen und halt auch ganz wichtig, die Erwartungshaltung versuchen runterzuschrauben.
Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Kerim Lechner. Wir reden darüber, wie er über Polen und Australien zu einem auf der ganzen Welt gefragten Schlagzeuger geworden ist und über sein Projekt Krim. Viel Spaß!
Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tauma.
Moin Kerim.
Servus.
Servus. Wir haben uns letzte Woche richtig kennengelernt. Also irgendwie schon mal bei einem Tama-Festel über den Weg gelaufen oder so, aber richtig kennengelernt erst gestern beim Kollegen Dirk Verbeuren von Megadeth. Ja. Und haben uns gleich eingetütet. Und jetzt sitzen wir hier mal wieder im Büro im 8. Bezirk in Wien.
Ja.
Moin, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Das erste Mal für mich, dass ich da bin. Ja. Also es ist auch schön, immer wieder eine neue Ecke von Wien zu sehen, obwohl ich eigentlich ums Eck wohne.
Ja.
Aber mir geht's gut. Wie geht's dir? Muss man natürlich zurückfragen.
Mir geht's auch gut. Ich hatte tatsächlich ein bisschen stressigen Tag, beziehungsweise die Zeit gerade generell ist einfach, es ist einfach viel.
Da gebe ich dir recht.
Ja, was ja aber auch gut ist irgendwie, aber wenn es zu viel ist und man einfach gerne mal durchatmen würde, dann, also ich bin eher im Moment überfordert als unterfordert.
Ja, solche Zeiten gibt's.
Ja, genau.
Kann ich sehr nachvollziehen.
Genau, aber es ist ja besser, als wenn nichts ist. Das ist ja auch.
Ja, das Problem ist halt nur, wenn dann wirklich viele Dinge auf einmal kommen und man sich dann irgendwie diese Termine hin und her jonglieren muss. Wenn es jetzt dann schön, eines nach dem anderen, man sich in den Terminkalender legen kann, dann ist es ja okay.
Ja. Genau, ja, klar. Ja, also von dem war nichts geplant, was jetzt passiert ist. Und also ich bin ein großer Verzettler, das ist mir zuzuschreiben, aber es passieren gerade Sachen, die noch nie passiert sind. Es sind so Sachen, auch was jetzt die Band angeht, die 20 Jahre funktioniert haben und auf einmal nicht mehr funktionieren und da sitzt man da und denkt so, scheiße.
Was machen wir jetzt? Das ist schon krass, wenn sowas passiert. Aber solche Momente gibt es, wo man das irgendwie nicht erklären kann und da gibt es halt so einen, fast schon einen Bruch von Dingen, die waren und jetzt dann kommt was Neues auf die Art und Weise,
Ja.
Aber wie gesagt, schön, dass wir den Podcast machen können.
Ja, voll, ey, freut mich total. Du warst nämlich schon echt relativ, also du bist schon lange auf meiner Liste. freut mich, dass das dann, und auch zudem, das war ja ganz unverhofft. Also ich habe ja mit Dirk auch eine kurze Episode aufgenommen auf Englisch. Du warst auch da. Wir haben dann gemeinsam mit Chris von Tama das Schlagzeug abgebaut von Dirk.
Stimmt. Es haben sich alle darum gerissen, dieses Schlagzeug abzubauen. Es ist ja auch wirklich ein sehr schönes Set. Aber,
wunderschön.
Aber Metal-Drumset ist halt immer viel. Ja? Zwei Kicks und ich weiß nicht, wie viele Toms er hatte, aber so ist es halt.
Ja, so ist es, ja.
Genau.
Er weiß es halt auch zu bedienen.
Absolut. Also er ist einer meiner Favorite-Metal-Drummer, war er schon immer. Ja. Ich habe das auch bei dieser Drum-Klinik erwähnt, dass der für mich halt einfach einer dieser krassen wie soll man das sagen, das ist halt so ein Multitalent im Sinne von, er kann viele unterschiedliche Metal-Arten abdecken.
Ja.
Also das ist normalerweise, in meinem Genre ist es so, dass es da wirklich viele gibt, die sich spezialisieren auf eine Subsparte, aber egal was du ihm gibst, wenn er kann es spielen und zwar gut. Und es ist nicht irgendwie so, dass er sich da drüber rettet, sondern der macht das halt einfach echt gut, der Mann.
Ja, voll. Ja, bei Megadeth, der wirkt da manchmal sogar, also ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu gehen, aber er wirkt da manchmal sogar ein bisschen unterfordert, weil es halt auch manchmal nur buff, zack ist, aber das macht er dann halt auch hervorragend.
Das stimmt, das wird auch schon so sein, aber das hat er auch selber erwähnt, dass ich glaube, diese Zeit, dass er das beweisen muss, was er kann, oder dieses, ich möchte jetzt nicht sagen Overplaying, aber halt dieses Feuerwerk, dass er da, dass halt manche Metal-Drummer halt machen, das kann er, aber das muss er oder soll er gar nicht in Megadeth. Und ich glaube, er hat gesagt, er wird jetzt 50 oder so. Und wenn man ein gewisses Alter kommt, also ich merke es jetzt langsam auch, ich bin zwar erst 36, aber ich muss dazu sagen, man spürt einfach, dass das für den Körper schon krass ist.
Ja, also ich bin jetzt über 40, ich spiele kein Metal, aber ich spiele auch sehr körperlich und bin schon sehr anstrengend und ich merke auch, dass ich nicht unvorbereitet ins Studio oder auf Tour gehen kann. Ich muss den Körper wirklich darauf vorbereiten.
Ja,
das stimmt. Das ist, genau. auch trotz regelmäßig Spielen und so, das ist schon sehr körperlich, was wir da machen.
Genau, und aus diesem Grund, denke ich mir, ist es für den Dirk auch echt ein guter Platz, weil er spielt in einer der größten Metal-Bands, die es gibt. Und es ist jetzt nicht so, dass er immer an seine Grenzen gehen muss. Ja. Und ich denke mal, das passt schon so für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu dir. Aber wie lang ist denn, du sagst, es ist einer deiner Lieblingsdrama überhaupt, aber ist das wahr oder ist er vielleicht wirklich so ein Vorbild von dir?
Erst später, wie ich dann schon im professionellen Business war, dann und auch als Session-Musiker gearbeitet habe. Und natürlich dann bekommt man unterschiedliche Anfragen und mit unterschiedlichen Stilen und dann merkt man erst, okay, gut, wo sind die eigenen Grenzen, was geht leicht, was geht schwierig. Und es gab da eine Situation, wo mir der Dirk auch wirklich weitergeholfen hat, das möchte ich noch kurz erwähnen. Ich hatte mal eine Anfrage bekommen von Devin Townsend, doch ein recht großer Musiker in der Prog-Szene. Ja. Und das war halt um die Corona-Zeit herum, 2020. Und es wäre geplant gewesen, dass ich mit ihm eine Europa-Festival-Tour mache. Echt fettes Ding. Mhm. Aber das Repertoire an Songs, die ich lernen musste, war halt auch ziemlich krass. Oh ja. Oh ja. Also es waren Devin Townsend-Songs von seinem Devin Townsend-Project. Das war Strapping on Lead-Zeug, also von seiner Metal-Zeit. Sachen, die programmiert waren. Und vor allem diese Strapping on Lead-Sachen von Gene Hoglan waren echt schwierig, weil der halt, ich glaube, Linkshänder ist und auch mit Links führt. Und da gibt es sehr gemeine Songs und ich konnte diesen einen Part einfach nicht, ich konnte das nicht herausfinden, wie man das spielt. Und ich wusste, dass der Dirk da auch einmal diesen Song mit ihm gespielt hat. Und dann habe ich ihm um Advice gebeten und der hat mir das dann erklärt, na, du musst Hi-Hat-Pedal und Double-Bass-Pedal gleichzeitig spielen mit Links, aber du musst auch mit Links beginnen, damit es sich ausgeht.
Krass.
Und ja, also das hat mir dann halt auch gezeigt, wie krass dieser Mann ist. Und er ist halt auch super, ja. Aber genau, wo sind wir? Es geht ja um mich, richtig? Ja,
genau.
Entschuldigung, ich müsste immer den Dirk loben. Aber ja, also der Dirk ist auf jeden Fall ein großer, also ein Einfluss für mich, aber das kam erst später. Ja.
Okay, alles klar. Was kam denn früher oder wie bist du überhaupt zum Schlagzeug gekommen und wann?
Die Leidenschaft für dieses Instrument war schon immer da. Also seitdem ich denken kann und ich habe schon einige Podcasts gemacht und Interviews und das muss ich halt immer wieder erwähnen, weil es halt einfach, finde ich, eine lustige oder eine spannende Sache ist. Ich war da noch ein Baby, kann mich natürlich an nichts erinnern, aber meine Eltern haben gemeint, dass sie haben mich da damals hochgehalten und es gab dieses famous Intro von Rock'n'Roll von Led Zeppelin. Ja. Und jedes Mal, wenn dieses Intro kam, bin ich halt auf gut Österreich ausgezuckt. Also ich habe mit allen Vieren herumgewackelt und sie haben das immer wiederholt. Und ich behaupte, das war vielleicht der Startschuss für die Liebe von diesem Instrument. Und genau, also selbst wie ich habe mein erstes Übungspad mit 7 bekommen und habe mir dann irgendwie aus Bongos und Übungspads und auch, es gab so diese Duplo-Koffer, ja. Mhm. Das war so ein gelber Koffer und das hat einen urfetten Snare Sound für mich gemacht und habe mir da einfach in so einem begehbaren Schrank bei uns, da habe ich einfach ins Regal die Bongos hineingequetscht, das waren meine Toms, auf einen Sessel diesen Duplo-Koffer als Snare. Ja, und so habe ich da begonnen.
Aber woher kam das denn? Woher wusstest du überhaupt, dass es ein Schlagzeug gibt, wie es so aussieht? Hast du Musikfernsehen geschaut? Hast du Plattencover studiert, woher kam das?
Ja, ich bin eben mit Rockmusik der 70er Jahre aufgewachsen. Also mein Dad ist ein großer Fan von Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Und es war halt, er hat auch selber in einer Musik, also in einer Band gespielt, er ist selber Gitarrist. Und da war man dann bei Konzerten dabei. Und natürlich hat das Schlagzeug irgendwie eine Anziehungskraft gehabt. Oder dann gab es irgendwo einen Faschingsumzug und da hat halt eine Band gespielt auf einem elektronischen Schlagzeug und da gibt es Fotos, wo ich halt als Löwe verkleidet bin und keine Ahnung, ich bin 5 Jahre alt und sitze hinter diesem Schlagzeug und ich habe auch darauf gewartet, endlich darauf spielen zu können. Das heißt, irgendwie gab es immer eine Anziehungskraft zu diesem Instrument und erst mit, ich sage jetzt so zwischen 12 und 13 Jahren kam dann auch die Möglichkeit, dass ich auch selber spielen konnte, regelmäßig. Davor war es halt immer ein Wunsch, ich bin in einer Wohnung aufgewachsen, das geht halt nicht. Da waren diese Duplo-Snare irgendwie ein Problem.
Ja. Also, ich sage das immer wieder hier, ne, streng genommen dürftest du Weil solange man das nicht professionell macht, darf man üben. Das ist so, das ist ja, so, man hat das Recht. Aber Drums. Die Nachbarn und Drums, ja, sowieso.
Ja. Genau, aber wir haben langjährige Freunde, die in einer Bergregion wohnen und die haben halt so ein altes Bauernhaus
geil
gehabt und die hatten halt auch viel Bezug mit Musikinstrumenten, weil die Frau selber Musiklehrerin war und hatte dort ein Schlagzeug. Mhm. Und das heißt, die Sommerferien haben wir dort immer verbracht. Und ich habe natürlich nichts anderes gemacht, als das Schlagzeug zu spielen. Mir war das dann noch irgendwie, ich konnte es auch nicht abwarten, bis meine ganzen, also meine Familie endlich aufstand und gefrühstückt hat, damit ich dann Lärm machen kann.
Ach krass, ja geil. Hey, cool. Glaubst du, dass wir Schlagzeuger, sag ich es mal, SchlagzeugerInnen, das, also doof gesagt, dieses Rhythmus im Blut-Ding, dass das wirklich so ist?
Ich denke schon.
Ja. Also ich bin, also nicht erst seit ich den Podcast mache, der Überzeugung, aber gerade wenn ich solche Geschichten höre wie von dir, dass du wirklich schon als Säugling zu Led Zeppelin quasi rumzappelst, dass es so, yeah, so eine Auswirkung auf deinen Körper hat. Also ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist. Ich bin fix der Überzeugung, dass.
Stimmt.
Genau. Und es ist dann gibt es halt die es schaffen, das auszuleben, und dann gibt es die armen Seelen, wo das unterdrückt wird und sagt so, nee. Brotlose Kunst,
ja.
mach was in Anführungszeichen ordentliches.
Ja, muss schon dazu sagen, dass ich auch viel Support eben von Familie bekommen habe.
Ja, das ist toll. Das ist
super. Und dass das gefördert wurde, aber auch, glaube ich, weil denen bewusst wurde, dass mir das halt so viel bedeutet, ja, und ich das ernst meine. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann mein eigenes Drumset hatte, das war so um 2004 herum. Das
war, wie alt warst du da?
War ich 15, ja, so ungefähr, ja.
Ja.
Um die Zeit. Und da hatte ich dann den ersten Proberaum in meiner alten Schule. Und für mich war das dann okay, ich mache nichts anderes.
Ja, krass. Du hast jetzt einen Proberaum in der Schule. Hattest du da freien Zugang zu oder musstest du auf den Hausmeister warten? Oder hattest du bestimmte Übezeiten oder wie war das?
Nee, man muss dazu sagen, ich bin in ein Sportgymnasium gegangen. Mhm. Sportgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt. Und mein Vater ist dort Sportlehrer.
Ja.
Gut, ich habe Beziehungen. Das ist zwar schon richtig, aber die Entscheidung war schon durch den Direktor. Mhm. Und auch, ich hatte ein gutes Verhältnis mit unserem Musiklehrer. Und im Keller gab es eine alte Kraftkammer, die dann frei wurde. Und da durften wir einen Proberaum einrichten. Ja.
Hammer.
Und ich hatte einen Schlüssel für die Schule.
Ja.
Aber mir war bewusst, dass ich das natürlich nicht ausnutzen werde, um irgendwie Schabernack zu treiben.
Ja.
Das war schon was Besonderes.
Ja, auf jeden Fall. Aber die war ja auch bewusst, dass es was Besonderes ist. Und die war ja bewusst, dass wenn du das ausnutzt und Schabernack treibst, dass du dann keinen freien Zugang mehr zu Musikinstrumenten hast.
Absolut.
Genau.
Und vor allem auch zum Proben. Ja,
ja. Ja.
Und das heißt, aber
wie toll, dass das ermöglicht wurde. Also
ja,
das
absolut.
Das ist wirklich toll.
Das möchte ich jetzt gleich nochmal sagen. Großen Shoutout an BG10er-Gasse Wiener Neustadt. Danke, dass ihr mich supportet habt. Weil es ist schon so, dass dann, ich habe meine Sommerferien in der Schule verbracht.
Krass. Ja, aber da war bei uns nicht dran zu denken. Also wir haben, unsere Eltern haben uns supportet, wir kommen vom Dorf, wir haben relativ früh zu Hause Instrumente gehabt, aber in der Schule, also das war geduldet, dass wir in der Musik AG Musik machen, aber bitte sonst nicht. Weil es ist ja selbst bei uns auf dem Dorf, in der Dorfschule, das ist ja zu laut. Was sollen die Leute sagen? Was sollen die Nachbarn denken?
Ja, das mit dem zu laut, das war dann später auch ein Problem, weil dann kam die Abendschule und das geht dann natürlich nicht, wenn im Keller dann wer daherknüppelt. Aber es war
was. War es von Anfang an, also du sagst geknüppelt, was für Musik war es am Anfang? Oder was, wo kam deine Inspiration her? Was war die erste Musik, die du selber gespielt hast?
Es war schon immer Metal.
Ja.
Ja, das ist.
Weil er wahrscheinlich von deinem Papa auch geprägt, ne? Weil ich komme immer wieder, so was man auch hört, so, und wenn das jetzt so die aktuellen berühmten Metal-Bands sind, Megadeth oder Slayer oder Slipknot oder so, ich komme immer wieder zurück zu Black Sabbath. Die haben doch irgendwie wirklich den Ursprung so mitgelegt,
absolut,
oder?
Absolut.
Es ist irgendwie so, und dann komme ich wieder dahin zurück und denke so, ey, wie geil waren die eigentlich?
Voll.
Wie unverfroren und ihrer Zeit voraus war das, was die da gemacht haben.
Ja, für mich ist es die erste Heavy-Metal-Band.
Ja.
Da können natürlich manche Leute sagen, ja, es gab schon vorher welche, aber...
Ja, aber in der Konsequenz und in der Härte für die Zeit damals.
Richtig. Es ist zwar nicht genau meine... wie soll ich sagen, es ist nicht meine Generation. Ja,
natürlich meine auch nicht.
Aber natürlich haben die einen großen Einfluss auf mich gehabt. Und weil du vorher Slipknot erwähnt hast, das war sicher die Band, die mich am meisten geprägt hat in meiner Anfangsphase.
Ich hatte jetzt gerade mit Eloy Casagrande, wo er da eingestiegen ist, hatte ich noch eine ganz krasse Slipknot-Phase. Und ja, ich bin da immer wieder so ein bisschen on-off bei denen. Mhm. Aber das ist schon wirklich eine fantastische Band. Das ist schon wirklich krass.
Und Joey Jordison, ja, muss man halt dazu sagen, das war mein erstes Idol, ja, der mich sehr geprägt hat und irgendwie auch indirekt mein Lehrer war, weil ich habe nie wirklich Schlagzeugunterricht gehabt. Ich habe es zwar versucht, aber mir wurde bewusst, dass durch das viele Schlagzeuglehrer konnten nicht mich, wie soll ich sagen, das war einfach langweilig, den, ja, Unterricht. Die konnten das nicht irgendwie gut machen und mir war bewusst, ich kann wahrscheinlich alleine schneller lernen und, ja, deshalb habe ich das versucht nachzuspielen.
Ja, wobei so ein bisschen Technik, dass einem so ein bisschen jemand zeigt, wie halte ich jetzt wirklich den Stock richtig und wie gucke ich, dass ich richtig auf die Bassdrum trete, kann ja nicht schaden. Oder ging das bei dir, lief das bei dir automatisch?
Na, automatisch.
Oder vom Abgucken vielleicht?
Ja, genau, abgucken. Ja. Also es war wirklich so, die paar Musikvideos, die es gab, ja, YouTube war noch nicht da, ja, aber man hat dann halt die VHS-Kassetten und versucht irgendwie irgendein Footage zu bekommen.
Was hattest du auf VHS-Kassette? Was gab es da?
Ja, es waren eher auch die Anfangszeit von DVDs, also ja, die Slipknot-DVD, die Disaster Pieces. Ah, ja, und da, ja, gab es, ja, zwei Songs, ja, wo man nur das Schlagzeug sich, ja, anschauen konnte, also geil, Drumcam.
Ja.
Und das war natürlich essentiell für mich. Ja, ja. Und dann immer auf Pause drücken und schauen, okay, wie hat er das Schlagzeug aufgebaut.
Ach, krass, geil.
Ja. Also wirklich abschauen.
Ja. Ja,
und
super.
Natürlich auch viele Fehler machen und auf seinen Körper dann irgendwann mal hören, dass das vielleicht doch nicht so funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. Im Sportgymnasium, da versucht man auch ein bisschen ein Körpergefühl zu bekommen oder man bekommt eines. Und somit, wenn man ein bisschen aufpasst und darauf achtet, dann sagt einem der Körper was funktioniert und was nicht.
Ja, 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 absolut. Ja, ja, total. Ja. Ja,
genau.
Das mit dem, dass du versucht hast, Unterricht zu nehmen, dass das aber nicht so richtig geklappt hat, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Wann war das? Und da, was genau hat da nicht funktioniert? Weil ich habe sowohl ganz tolle Geschichten von Musiklehrern, Musikschullehrern, Schlagzeuglehrern, innen, als auch von wirklich katastrophalen Geschichten gehört, dass wirklich der junge Schüler, die junge Schülerin Bock hat auf Schlagzeug und dann erstmal Blockflöte ein Jahr und dann zwei Jahre kleine Trommel, bis man sich dann mal an das Schlagzeug setzen, ja, darf mit neun.
Das killt alles.
Ja. Alles, ja. Wer das durchhält, dann da das bis heute geschafft hat, da sage ich allergrößten Respekt, weil das ist für kleine Kinder der absolute Horror und der größte Grund, da keinen Bock mehr drauf zu haben. Verstehe ich total.
Ja, bei mir war es genauso. Ich wollte einmal Saxophon lernen und ich musste zuerst Klarinette lernen. Das habe ich dann vielleicht ein halbes Jahr gemacht und dann war es irgendwie langweilig. Ja. Also ich hatte mal so einen Schnupperkurs, keine Ahnung, wie alt ich da war, ich glaube um die 10 Jahre alt, eine Woche. Und da hat man halt auch so kleine Trommelzeugs gemacht. Mir ist es bewusst, man muss das natürlich machen. Aber ich habe irgendwie auch ein bisschen eine Leseschwäche und deshalb ist das für mich das Lesen von Noten sehr herausfordernd. Und ich sehe dann halt, also ich habe eine andere Vorstellung davon, was dort steht. Ja. Mhm. Und es hat mich irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, dass mich das zurückhält. Und da war es halt auch so, dass bis auf einen einzigen Lehrer, das möchte ich auch dazu sagen, da war ich aber, da konnte ich schon Schlagzeug spielen und ich bin gerade mit der Schule fertig geworden. Da war die Überlegung, was mache ich mit meinem Leben?
Ja, ja, ja.
Und ich wollte ins Business einsteigen oder ich habe mir gedacht, okay, um ins Business einsteigen zu können, wäre es nicht schlecht, Noten lesen zu können. Und habe dann einen super österreichischen Schlagzeuger, den Ivo Thomann, der spielt jetzt bei Kari Kari. Mhm. Der kommt auch aus meiner Gegend. Gebeten, dass er mir das beibringt. Und da hatte ich dann schon ein Dreivierteljahr Notenunterricht. Das hat dann halbwegs funktioniert. Das war auch der einzige Lehrer, wo ich sagen kann, das war cool. Aber ich habe ja, dann die Abkürzung genommen.
Ja, und genau, du hast die dann aber auch bewusst ausgesucht mit einem bewussten Ziel, dass du genau das von ihm lernen möchtest.
Genau.
Das ist dann auch wieder was anderes.
Und ich konnte die ganzen Sachen erspielen, ja, aber ich konnte sie nicht lesen, ja, und dann, okay, spielen. Ja, ja.
Okay.
Und genau, das war die Überlegung, dass ich dann aufs Konservatorium gehe oder vielleicht aufs VMI und da muss man halt Noten lesen
können.
Was
ist das VMI?
Das gibt es in Wien, das ist so eine Art Konservatorium, das ist auch so eine Jazz-Pop-Schule.
War da der Stübsi auch, Mario Stübler?
Kann leicht sein. Das ist leicht möglich. War das?
Genau, weil er meinte, ihr kennt euch so ein bisschen vom Sehen, weil ihr mal den gleichen Raum hattet oder die gleiche Etage oder so, irgendwas, wo ihr geübt habt. Irgendwas hat sich da mal überschnitten.
Wir haben jetzt den gleichen Proberaum in Wiener Neustadt.
Ah, okay.
So ist das.
Ah, okay, alles klar.
Ja, aber dann kam eben die YouTube-Sache dazwischen und ich habe eigentlich den Abschneider nehmen können. Ja? Das heißt, mir war dann bewusst, oder ich habe mir dann auch überlegt, gut, jetzt dann würde ich das abschließen, dann bin ich halt ein Pop-Schlagzeuger. Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt dann in irgendeiner Metal-Band spielen werde.
Ja.
Ganz und gar nicht.
Ja.
Ich habe dann zwar eine Ausbildung und kann als Musiklehrer was machen. Und deshalb, wie dann erst die Angebote kamen und ich das Potenzial von YouTube erkannt habe, war das für mich klar, okay, gut, ich mache das gar nicht. Ich habe das dann unterbrochen, das Schlagzeugnoten lernen. Erst jetzt habe ich mir wieder Bücher zugelegt vom Jost Nickel.
Ja.
So Anfängerbücher, einfach um wieder ein bisschen reinzuschnuppern.
Ja.
Aber ich bin so busy, das mache ich halt immer nur so 10 Minuten alle zwei Wochen. Weil ich bis jetzt ging es ohne.
Ja.
Ja, ich lerne alles mit Gehör.
Oder mit Gehör. Gehör, ja. Und machst du dir irgendwelche Notizen auf deine Art und Weise, zumindest zum Songablauf oder so?
Ja. Ja. Songabläufe.
Ich meine, wenn du ganze Programme von internationalen Künstlern auswendig lernen musst, dann geht es wahrscheinlich gar nicht anders, ne?
Nee, das Gute ist aber, bei Metal-Songs, da ist, finde ich, jeder Song durchkomponiert. Mhm. Das heißt, ich finde es schwieriger für mich, Pop-Songs zu lernen, viele, okay. Weil die alle sehr ähnlich sind.
Ja.
Und dann gibt es einen Break und das vergisst man natürlich. Das heißt, bei Metal-Drums, da hast du halt viele Parts, ja, aber es gibt eine ganz spezielle Songstruktur pro Song. Und da schreibe ich mir dann schon auf, ja, so, keine Ahnung, 4-mal Blastbeat oder wenn mich irgendein Beat an irgendeine Band erinnert, ja.
Ah,
zum Beispiel Placebo-Part.
Ja,
oder,
du baust die Eselsbrücken.
Richtig.
Ja.
Und manchmal sehr rudimentär, so fast schon Punkt und Striche, also ein Sternchen ist Snare und ein Punkt ist Kick.
Mhm.
So fast wie MIDI-Noten.
Okay, ja.
Ja, ein bisschen visuell was zu haben. Aber mir geht es hauptsächlich um Kick- und Snare-Akzente.
Ja.
Weil das ist, finde ich, das Wichtigste im Metal.
Ja, ja.
Ja, so habe ich mich bis jetzt dann drüber gerettet. Aber es wäre halt irgendwie ein cooler Skill. Ich merke halt auch, wenn Leute nur Konservatorium gemacht haben, die finden es ein bisschen schwer, etwas nach Gehör zu lernen.
Ja.
Ich habe es umgekehrt. Aber ja, ich lerne halt alles bei Gehör.
Okay. Das heißt, du warst wie lange jetzt nochmal auf dem Konservatorium?
Ich war nie.
Achso, du warst nie?
Ich wollte.
Du wolltest.
Ich war in der Vorbereitungsphase.
Und dann hast du aber, dann hast du ein Video auf YouTube hochgeladen, oder wie?
Ich hatte schon Videos auf YouTube, aber dann ist die ganze Sache irgendwie so ein bisschen explodiert.
Ach krass. Und wolltest du das? War das dein Ziel, dass du Schlagzeug-YouTuber, Influencer wirst? Oder hast du das mehr oder weniger auch Spaß gemacht?
Ich habe es ja Spaß gemacht. Ja. Also es war nie, ich habe mit YouTube 2007 begonnen, also kurz nach
sehr früh.
Sehr, sehr,
sehr
früh.
Sehr früh,
also ich war einer der ersten Metal-Drummer auf YouTube. Und ich habe mich schon immer aufgenommen. Also in meinen ersten Stunden habe ich eine Kamera aufgestellt, einfach auch um zu schauen und zu überprüfen, was ich da mache.
Weil
man ist so fokussiert aufs Spielen und dann sieht man erst, wie man da verkrüppelt auf diesem Hocker sitzt oder dass vielleicht die Double Kick doch nicht so geil war, wie man das gedacht hat.
Ja.
Das heißt, ich habe schon Videos aufgenommen 2003,
ach, krass,
2004 und habe das immer weiter gemacht und dann kam eben YouTube und habe mir gedacht, okay, gut, solche Videos könnte ich ja gar nicht auch hochladen, weil mich das selber interessiert hat und ich ja selber von solchen Videos gelernt habe. Ja. Ich war immer auf der Suche.
Ja, das stimmt. Ja, absolut richtig. Und da ist YouTube ja wirklich Gold wert. Also das ist, was es da alles gibt, also aus der jetzigen Zeit, aber auch aus der Vergangenheit. Du findest ja wirklich alles. Und auch jeder, es gibt ja diese Lehrvideos, da war ich dann halt so ein bisschen Lehrvideo von Simon Phillips oder von Dave Wakel oder so, das hab ich mir dann halt angeguckt. Oder Pretty Purdy, der war der geilste. Und auch dieses Video von ihm, das lieb ich. Da gibt es auch jetzt Auszüge auf YouTube, das gucke ich mir manchmal einfach so und schwelge so nostalgisch dahin.
Absolut. Immer wieder, ich komme auch immer wieder zu solchen Videos. die schon ewig auf YouTube sind, ja. Aber die sind einfach immer noch gut.
Ja, absolut, ey, total, total. Ja, und, aber das, genau, das war, gab es damals nicht, beziehungsweise steckt es gerade in den Kinderschuhen. Dann finde ich es aber interessant, dass du wirklich einer der allerersten warst, die das gemacht haben. Und was, du meintest gerade, das ging dann irgendwann durch die Decke. Wie hat sich das geäußert? Und was hat das vor allem für dich ausgemacht und gebracht? Weil das war ja damals noch mit Werbung schalten und Geld verdienen, war das ja noch nicht so. Das gab es nicht, ne?
Nee.
Genau.
Man muss auch dazu sagen, es war halt einfach nur eine Kameraeinstellung. Ja. Ich habe da irgendwie mit 4 Mikros das abgenommen. Ich kann mich nicht erinnern.
Das ist ja schon mehr als alle anderen, weil du warst einfach einer der Ersten.
Ja, also, aber es war trotzdem ein sehr rudimentäres Setup. Ich habe mir eine Kamera ausgeborgt von der Schule. Ich habe auch ein Mischpult mal ausgeborgt vom Musikzimmer und habe dann da 4 Mikros hinein und dann beim Master Out einfach dann in den Kopfhörereingang der Kamera. So war das.
Ja, super.
One Take.
Ja, geil.
Genau, und also ich habe mal Drumcovers gemacht. Ja, es war Lamb of God, Arch Enemy, halt die ganzen Songs, die ich halt immer gezockt habe, die ich immer gespielt habe zum Üben. Mhm. Und dann kamen natürlich immer mehr Kommentare und die Leute haben es gefeiert und ich habe das dann halt weitergemacht. Und dann gab es diesen Wendepunkt, als ich noch auf MySpace war, das kam dann ein Angebot von meiner ersten Band, wo ich dann eingestiegen bin. Das war eine polnische Band, die Decapitated heißt.
Ja.
Und von denen hatte ich halt auch ein Drumcover auf YouTube. So.
Geil.
Dann gab es halt einen tragischen Unfall, wo der Schlagzeuger leider verstorben ist.
Fuck.
Und dann war es so, dass sein Bruder, der Gitarrist, wollte die Band wieder weitermachen und hat mir dann geschrieben, hey, wir haben uns damals dein Video gemeinsam angeschaut und ich bin am Überlegen, dass ich die Band wieder aktiviere und du wärst ein Kandidat, ja, und wenn du mal vorbeikommen willst nach Polen zum Jammen, und das war dann für mich so, okay, ich habe jetzt dann bemerkt, diese Plattform, das ist die Welt, also es ist wie so ein Fenster, ja? Und ich habe die ganze Welt praktisch, kann ich mich präsentieren, so. Weil Österreich ist ein wunderschönes Land, aber es ist halt auch sehr klein und es passiert jetzt nicht so viel.
Vor allem naja, aber es gibt schon viele sehr gute Schlagzeuger in Österreich.
Absolut.
Ich glaube, dass es auch überdurchschnittlich viel ist.
Und auch überhaupt überdurchschnittlich viele gute Musiker. Aber das ist halt, die meisten müssen ins Ausland gehen, damit was funktioniert.
Ja.
Und bei mir war es dann halt auch so.
Nach Polen.
Ich bin dann nach Polen gezogen. Also
krass, wirklich?
Ja, ich habe dann, also das Ganze hat sich abgespielt so um 2009 herum. Ja. Also ich habe 2007 maturiert, da habe ich auch meine ersten YouTube-Videos hochgeladen.
Ja.
2008 war so ein bisschen so, ja, okay, ich weiß nicht, was ich machen will. Habe dann mich versucht vorzubereiten aufs Studium.
Ja.
Und weiterhin Videos gemacht.
Ja.
Und dann kamen eben die ersten Angebote und unter anderem halt auch eben von Decapitated. Und dann bin ich im Sommer 2009 nach Krakau gefahren, habe dort 2 oder 3 Tage gejammt mit den Gitarristen. Und das war so, ja, wenn du in der Band sein willst, dann machen wir das.
Krass.
Und im Jänner 2010 habe ich dann meine Sachen gepackt und bin nach Polen.
Krass.
Ich kannte niemanden dort, außer 2 Leute. Ich konnte die Sprache nicht. Ich habe noch nie woanders gewohnt. Aber mir war bewusst, wenn ich da jetzt irgendwas machen möchte, das Hand und Fuß hat, dann muss ich alles auf eine Karte setzen.
Respekt vor dem Mut, das ist krass.
Ja, es war eh nicht easy.
Ja, glaube ich.
Aber das war der Fuß ins Business. Das war die erste Band, mit der ich eine Tournee gespielt habe, so die erste Band, wo ich in Amerika war.
Ja, krass, und das alles ist ja auch, also da stecken ja auch Emotionen drin, ne? Weil wenn du den verstorbenen Bruder quasi des Gitarristen ersetzt, will ich nicht sagen, aber den Posten übernimmst, so, das ist krass. Und auch noch eine Band, die du ja offensichtlich sehr auf dem Zettel hattest, oder sonst hättest du keinen Drumcover gemacht.
Stimmt.
Das ist schon eine sehr besondere Situation.
Ja, es war auch nicht easy, ja, wie ich schon erwähnt habe. Ja. Und es war auch musikalisch, das ist halt echt Death Metal und wirklich, wirklich schnell.
Ja.
Und ich musste auch mein Spielen komplett umändern. Mhm. Also es war wirklich so eine, ja, so eine Schule, eine eigene Schule, weil ich halt eben, ich habe zuerst sehr, sehr sanft gespielt und dann war immer so die Ansage, du musst viel lauter spielen und du musst da mehr reinknallen. Ich habe es dann auch übertrieben, also ich habe mich dann echt so gepusht, dass ich dann auf beiden Daumen eine Sehnenverdickung hatte und das operieren musste.
Ja, und du glaubst ja auch Becken und Sticks kaputt dann und alles.
Ja, aber es ist halt, es war irgendwie so, ja, das ist jetzt Metal-Musik und das gehört dazu.
Ja, okay.
Und natürlich über die Jahre habe ich das verfeinert, aber das war so eine 180 Grad Umdrehung krass, ja, von mir. Krass.
Als stimmt, weil eigentlich war es, du hast jetzt vorher noch keine Band erwähnt, nur dass ihr mal in der Schule im Keller ein bisschen geübt habt, aber es war ja so ein bisschen aus dem Proberaum raus in die Bandwelt. Das erste Mal professionell auf Tour.
Das professionell auf Tour, das ist es. Also ich hatte viele Bands zu Hause, auch teilweise zwei, drei gleichzeitig. Ja. Hab da auch bei manchen Bands ausgeholfen. Es waren Black Metal Bands, es waren Alternative Rock Bands, es war Akustik, Pop, also alles. Aber
ich finde es krass, dass du das alles bedienen konntest ich untertreibe mal ein bisschen ein paar Jahren Learning by Doing so.
Ja.
Ist krass, also das ist beeindruckend.
Dankeschön. Manchmal komme ich noch über solche Aufnahmen. Ja, manchmal spielt mein iPod. Ich habe noch einen iPod. Klassik.
Geil, wirklich.
Klar, ich habe jetzt wieder einen gekauft, viele haben gebraucht.
Oh, geil. Meiner ist eingegangen.
Ja, meiner auch. Und deshalb habe ich mir noch einen gebrauchten gekauft, weil ich das Ding so liebe.
Ja,
Hammer. Und da habe ich halt auch noch alte Aufnahmen drauf. Und da bin ich dann schon, das finde ich dann schon krass, was ich da damals gespielt habe. Aber krass. Ja. Und das heißt, mit dieser polnischen Band war es das erste Mal, dass ich auf Tour war.
Ja.
Das erste Mal in einem anderen Land spielen.
Ja.
Auch als erste Mal mehr als 3 Tage am Stück spielen.
Mhm.
Also das war dann schon auch spannend, so die erste allem, 6 Wochen Tour.
Vor allem mit der Ansage, du musst Dollar spielen und das muss ordentlich, dann muss die Holzspäne der Sticks muss fliegen. Ja. Dann glaube ich, dass das körperlich Spuren hinterlässt, auf jeden Fall.
Absolut.
Ja.
Und und dann ging es einfach weiter. Ich habe dann irgendwie meine ersten Tourneen hinter mich gebracht, habe dann auch neue Leute kennengelernt und habe mich mehr oder weniger, mir war es wichtig, alles einmal auszuprobieren. Ja. Das heißt, erst einmal auf einer Welttour zu sein, einmal ein richtig professionelles Album aufzunehmen mit einem Label dahinter, das erste Mal echte Musikvideos drehen, solche Dinge.
War das alles mit der polnischen Band?
Das war alles mit der polnischen Band. Ich war dort circa 2 Jahre in der Band und dann habe ich mich verabschiedet.
Hast du nebenher das mit den YouTube-Videos weitergemacht oder war da kein Gedanke mehr dran? War dann alles nur auf die Band?
Es war auf jeden Fall weniger, weil ich musste mich auf die Band konzentrieren.
Mhm.
Aber ich habe immer wieder irgendwas hochgeladen. Meine Followeranzahl hat sich halt sehr langsam entwickelt. Ich bin schon sehr lange auf YouTube. Ich habe jetzt 150.000. Das schaffen manche Leute in einem Jahr. Mhm. Ich habe halt länger gebraucht. Aber mir war es auch, ich habe das auch nie gepusht.
Mhm.
Aber mir war es immer wichtig, da immer wieder Content zu machen, weil ich das gerne mache.
Mhm.
Also ich habe das irgendwie genossen, da, wenn ich Zeit hatte, nebenbei irgendwelche Videos zu machen.
Mhm, schön.
Und ja, mir war es aber dann auch wichtig, nachdem ich mich entschieden habe, okay, ich bin jetzt nicht mehr in dieser Band, das war ein bisschen eine krasse Entscheidung für mich, weil ich nicht wusste, ob es weitergeht, ob ich mich jetzt gegen meinen Traum, haue ich jetzt praktisch meinen Traum fort, wenn ich jetzt aus der Band bin. Aber mir war es wichtig, dass ich immer am Ball bleibe und dass ich auch nicht aus den Köpfen der Leute verschwinde. Das heißt, dann habe ich begonnen, mein erstes Soloalbum aufzunehmen. Also auch selber Musik zu machen.
Da schon unter dem Namen Krim?
Genau.
Ja.
Also kurz danach habe ich, nachdem ich ausgestiegen bin, habe ich mein erstes Soloalbum rausgebracht.
Ja, wie hast du das gemacht? Weil das ist ja sehr aufwendig, ein Album zu produzieren.
Das stimmt, aber ich habe da Indiegogo damals verwendet, also eine Crowdfunding-Plattform.
Ah, alles klar.
Und das war auch irgendwie so ein bisschen zum Abschätzen, ob überhaupt Interesse besteht. Also ich habe nebenbei immer ein bisschen Gitarre gespielt, aber genauso wie Drums, ich habe da keine Ahnung von Theorie. Ich lege die Finger aufs Griffbrett und versuche Töne zu kombinieren, die ich in meinem Kopf habe.
Mhm.
Und dann 2013 war es dann so, dass ich dann, war wieder so ein Schlüsselmoment, würde ich jetzt behaupten. Da kam dann mal ein Anruf von der größten polnischen Band Behemoth, die einen Drummer brauchten, der einspringt und in 10 Tagen 14 Songs lernen, damit sie weiterspielen können.
Mhm.
Und das war sehr herausfordernd, aber mir war wieder bewusst, so hey, das ist wieder so ein Moment wie damals auf MySpace mit Decapitated.
Mhm.
Du musst das jetzt machen, weil diese Chancen kommen nicht immer.
Mhm.
Und somit habe ich dann wieder gepusht wie ein Böser und habe dazu gesagt, obwohl mir da auch natürlich das Herz in die Hose gerutscht ist.
Das glaube ich.
In dem Moment so, ich mache das.
Ja.
Ja, aber es war jetzt rückblickend auch wieder ein guter Schritt.
Nee, das glaube ich absolut. Ging es um die Tour oder worum ging es?
Es ging um 6 Festivals im Sommer. Mhm. Ja, und es hat aber dann länger gedauert, bis deren Schlagzeuger wieder fit war. Und Okay. Das war dann noch eine Asien-Tour und noch eine Polen-Tour. Also ich glaube, ich habe so um die 30 Shows mit denen gespielt. Krass, also fast ein halbes Jahr.
Geil.
Und dann stand ich wieder ohne Band da. Mhm. Und dann kam dieser Moment mit dem, weil wir vorher gesagt haben, du hast mich gefragt, wie das durch die Decke ging mit YouTube und so. So, das wäre halt jetzt der Punkt.
Ah, okay. Also zum richtigen Zeitpunkt dann auch quasi.
Naja, ja, genau. Also dann war das so, kurz danach, nachdem ich bei Behemoth aufgehört habe, das war 2013, kam die Nachricht, dass Joey Jordison nicht mehr bei Slipknot ist. Mhm. Was natürlich für mich unvorstellbar war und für viele. Ja, wie gibt es das, dass der Drummer, der die Band eigentlich ist, dass der weg ist? Und ich kann mich erinnern, dass ein Kollege, ich habe mich mit einem Kollegen getroffen in Wien und der hat gemeint, mach doch einfach Drum-Covers, so wie immer. Mach 2 Slipknot-Covers, ich habe einen Studiotermin gebucht in 2 Wochen, den kannst du gerne haben, nimmst es auf, dass es ein bisschen besser klingt und schau, was passiert. Mhm. Und ich habe dann auch das getan, ich habe People Equal Shit und Eyeless aufgenommen.
Geil.
Und diese Videos gingen halt durch die Decke. Ja. Es gab nie eine offizielle Audition für Slipknot. Ja? Sie haben einfach nur das rausgegeben, die News. Er ist jetzt nicht mehr da und dann war es stille. Und aus irgendeinem Grund haben dann die gesamte Metal-Presse ist auf diesen Zug aufgesprungen und hat halt gesagt, österreichischer Drummer versucht zu Slipknot zu kommen. Und
ach krass,
also das
ach
hat so. Sich dann, es hat sich dann so verbreitet,
ach krass,
dass auf einmal irgendwie... Ja, die Leute haben diese Videos gefeiert und ich glaube, die sind jetzt bei ein paar Millionen Views. Und es viele Leute sagen, wenn sie mich das erste Mal treffen, ich habe dein Video da damals gesehen. Ach, krass. Ich habe gehofft, dass du bei Slipknot spielen wirst.
Ach krass. Ach Wahnsinn.
Und selbst jetzt, wie Jay Weinberg weg war, war halt auch, wurde auch spekuliert, ob ich dann vielleicht einer da bin.
Geil.
Ich muss dazu sagen, ich habe nie was von der Band bekommen.
Ja.
Und keine Antwort oder irgendwas.
Ja.
Aber für mich war es eine Win-Win-Situation. Warum? Wäre ich in die Band gekommen, wäre es ein Win-Win, also ein Win gewesen. Und okay, ich bin nicht in Slipknot, aber es haben so viele Leute meine Videos gesehen und das ist halt wirklich explodiert.
Ja, aber ist das nicht auch ein bisschen unheimlich, wenn du ein Video hochlädst und dann die Weltpresse auf einmal quasi dieses Gerücht oder das in die Welt setzt, das muss auch ein bisschen spooky sein, oder?
Es war sehr spooky. Ja. Also, und ich habe es gab da sogar eine eigene Fanpage-Gruppe auf Facebook, We Want Krim in Slipknot. Oh, gibt's noch. Und das hat, weiß nicht, wie viele tausende Likes.
Wow, okay.
Ja, es war voll krass. Ja. Sogar die Heute, für die Leute, die in Wien und, in Österreich wohnen, oder vor allem in Wien, sogar die Heute hat einen kleinen Artikel darüber geschrieben.
Wow, okay.
Das hat meine Oma natürlich aufgehoben. Es hängt daheim.
Oh, wie süß.
Oh, Austro cool. Drummer versucht zu Slipknot zu kommen. Irgendwie so war das. Und es ist echt krass, wie wieder YouTube und Videos, wie das da eingeschlagen hat und was das für eine Power hatte.
Ja,
ja. Und dann ging es halt so weiter. Und jetzt bin ich bei meiner griechischen Band Septic Flesh. Jetzt bin ich schon seit 10 Jahren mit den Herren unterwegs.
Geil.
Aber das ist halt alles.
Aber dafür bist du nicht nach Griechenland gezogen,
offensichtlich. Nee, ich bin noch da. War nicht notwendig. Aber für mich war es immer wichtig, so einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei du ja auch sehr mutige Schritte gemacht hast zum Teil.
Ich bin immer halt über meinen Schatten, heißt das über den Schatten drüber gesprungen? Also ich habe mich halt herausgefordert. Mhm. Aber halt auch zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, da gibt es eine Chance, dass ich das schaffe. Ja, wenn es absolut zu krass war, dann habe ich das nicht gemacht. Aber im Nachhinein bin ich froh darüber, dass ich mir das selber in den Arsch getreten habe.
Ja, sehr gut. Ich soll dich von Pascal grüßen, von Tama.
Ah,
er meinte, sehr schön. Dass bei diesem, was war das, wo du am Stand neben Tama jede Stunde eine Viertelstunde Double Bass gespielt hast.
Das war erst letztes Wochenende, waren wir da auf der Europe Drum Show in Friedrichshafen.
Genau.
Und
da war Dirk eben auch.
Da war Dirk auch, genau. Und wir haben dort in dieser Ausstellungshalle, haben natürlich unterschiedliche Hersteller ihre Produkte hergezeigt. Und ich war für mein polnisches Pedal Charger Computer dort. Und
das sieht voll geil aus.
Es ist echt krass.
Ja.
Es ist halt kein Massenprodukt, sondern Custom.
Ach, okay.
Und ist halt irgendwie unzerstörbar.
Ja. Ja, weil das besteht ja eigentlich komplett aus Metall, ne?
Ja, ist alles Aluminium. Ja. Aber halt so robust gebaut. Ja. Ich finde es eigentlich von der Marketingseite her ist vielleicht sogar ein bisschen overengineert, okay, weil das Ding halt nicht kaputt wird und man will ja, dass die Leute es so neu kaufen. So. Aber es ist ihm wichtig, also der Slogan ist auch, wie war das? Last, built to last. Oder dann halt Blast.
Ja.
So.
Ja, sehr gut.
Es sind halt hauptsächlich Metal-Schlagzeuger, ja, die dieses Pedal spielen. Und aber auch seit 2010, kurz nachdem ich in diese polnische Band gekommen bin, seitdem spiele ich das Pedal. Auf jeden Fall war Tama hinter uns und Meindl auch neben uns. Und wir haben,
wo du ja auch Artist bist, ne?
Bin ich, genau. Und wir waren halt so krass, oder die Polen waren so krass, die haben gesagt, okay, wir müssen halt uns irgendwie präsentieren und halt auch, we're gonna leave our mark, so auf die Art und Weise.
Ja.
Und ich habe mein Schlagzeug mitgenommen und wir wussten, dass wir zur vollen Stunde immer 15 Minuten so viel Lärm machen können, wie wir wollen.
Ja.
Und sie haben einfach eine Anlage mitgenommen, ich habe meine Schießbude mitgenommen und wir haben dann dort immer zwei Songs performt.
Ja.
Und wir haben das Drumset praktisch abgenommen, weil es, man muss sich vorstellen, eine riesige Halle, wo alle gleichzeitig spielen.
Ja, klar.
Und um da ein bisschen drüber zu kommen, waren wir halt so krass und haben auf einem Messestand dort eine Show abgezogen. Und es hat funktioniert, weil die Leute waren so, was zum Teufel passiert hier?
Geil.
Und das haben wir halt wirklich zur vollen Stunde gemacht.
Ja, mega.
Das heißt, deshalb haben uns die Tama-Leute auch gehört.
Ja.
Die fanden es krass, aber ich glaube im Endeffekt auch cool. Weil
aus Pascal, also da hat Bewunderung durch die Nachricht gesprochen.
Ja.
Also ich glaube, die fanden es so cool.
Ja, weil was passiert ist.
Ja, genau. Ja.
Und keiner auf diese wahnwitzige Idee kam, außer die Polen, sowas durchzuziehen. Ja, und natürlich steht da ein Tama-Set und mit Meindl-Becken, das ist wirklich ideal.
Ja, ideal, super.
Nee, es war echt cool. Und wir haben dort eben so 10 Minuten Vollgas gegeben.
Ja.
Und da ist was passiert, ja?
Ja, voll geil. Ich finde, dass die SchlagzeugerInnen-Community, dass sie wirklich krass ist. Und das ist auch bei keinem anderen Instrument so.
Stimmt.
Wie zum Beispiel der letzte Mittwoch, wo, kommen wir nochmal zu Dirk Verbeuren, wie der hier seine Klinik hatte in Wien. Ich habe dann danach einen kurzen Podcast mit dir aufgenommen. Du warst da und das ist irgendwie, man erkennt sich ja auch irgendwie. Man ist so irgendwie überall, wo Musik oder Musiker stattfinden. Die Schlagzeuger, die finden sich immer und irgendwie ist das sowas ganz Spezielles. Auch die bei Tama oder Meindl, wenn da so Feste sind oder so, das ist immer eine ganz eigene Stimmung und es gibt, also böses Blut gibt es sowieso nicht. Da gibt es nur also man muss die Musik des anderen jetzt nicht lieben und dafür irgendwie morgens aufstehen, aber es ist immer irgendwie so ein Respekt da und sofort so, ey, geil, einer von uns, komm her. Das ist schon so, oder?
Absolut.
Ja.
Man erkennt das auch, wenn so eine Traube an Menschen irgendwo steht, dann sind das meistens Drummer, die sich über irgendwas Drum-related unterhalten. Vor allem Metal-Drummer sind überhaupt die ärgsten Nerds. Das ist ganz schlimm. Da geht es dann um Pedaleinstellungen und welche Wehwehchen man hat und wie was macht. Also Metal-Drummer sind nochmal eine eigene Sparte.
Ja.
Aber ich gebe dir voll recht, dass dieses Musikinstrument verbindet die Leute und Drummer sind schon ein sehr eigenes Völklein.
Ja. Ja.
Aber es ist halt auch super spannend und ich finde es halt so cool, vor allem diese Tama oder Meindl Drumfests, da sieht man dann auch immer, wie viel Potenzial in dem Instrument steckt. Es gibt meistens einen Metal-Drummer, es gibt dann jemanden, der Groove spielt, irgendwelche Jobs auch. Ja, also es ist so vielseitig, dieses Instrument.
Total.
Und so unterschiedliche Herangehensweisen.
Genau. Allein, wie du gesagt hast, für die Band musstest du das irgendwie umstellen und musstest irgendwie auf einmal reinkloppen und hast dir halt die Finger halb kaputt gespielt, weil das halt bei der Band so gefordert war. So.
Ja, das stimmt. Ja. Ist klar, für manche Leute ist vor allem das Metal-Genre halt Lärm oder es wird alles kaputt gedroschen, aber es hat halt auch irgendwas Animalisches, irgendwie eine rohe Power.
Ja.
Und ich finde, es gibt kein Instrument, das visuell so viel hergibt wie Drums.
Ja, absolut.
Und deshalb gibt es so viele Kinder auch und die dann faszinierend dem Schlagzeuger zuschauen. Und genauso war ich, wie ich klein war. Einfach, da passiert viel, es ist laut, man klopft da drauf, es ist sehr primitiv eigentlich, aber auch wieder irgendwie so anziehend, ja. Wie wenn man da einfach ein Caveman auf einmal wieder ist und irgendwo draufknüppeln kann.
Ja, wobei primitiv.
Also nicht im Negativen
gemeint. Ja. Ja, dann weiß ich, was du meinst.
Also so, ich glaube, dass die ersten Musikinstrumente waren wahrscheinlich die Stimme von Menschen und dann. Klar. Irgendwas Perkussives.
Ja, klar, natürlich. Irgendwas, wo man draufhaut, was,
richtig,
wo man
Rhythmus machen kann. Das war schon immer in uns drinnen. Ja. Und das habe ich damit gemeint.
Ja, absolut. Ja.
Ja. So, es ist irgendwas Ursprüngliches.
Ja. So, wir haben jetzt so oft über Dirk Verbeuren geredet. Jetzt kommt er nochmal selbst zu Wort. Und zwar in der Kategorie Dirk Verbeuren hat eine Frage.
Dirk Verbeuren hat eine Frage.
What's up, Sasha? Here's my question for Krim. On days when you're exhausted or, you know, you're just having a tired day on tour, what do you do to get through long shows? Do you practice more? Do you rest more? What's your method?
Sehr coole Frage. Soll ich nochmal wiederholen?
Überholst mal und ihr genau, gerne übersetzen.
Ja, genau. Okay. Also der Dirk hat mich gefragt, wie ich mit Shows umgehe, wo ich müde bin. Und vielleicht nicht mich so fit fühle, ob ich da eher mehr mich aufwärme oder mich, ja, versuche mehr auszuruhen. Aber während der Tour, wenn man so einen Durchhänger hat, das ist natürlich extrem beschissen. Mhm. Es geht mir genauso, es geht jedem von uns so. Ja, es ist immer schwierig. Was ich da versuche zu tun, ist viel zu schlafen, dass ich irgendwie am Nachmittag vielleicht einen Nap hinbekomme, genug essen. Und halt auch ganz wichtig, die Erwartungshaltung versuchen runterzuschrauben.
Das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp.
Weil mir wird bewusst, oder mir ist dann bewusst in dieser Situation, heute kann ich keine Bestleistung geben. Das ist so ein bisschen, man versucht durch die Show zu kommen, wenn es ganz schlimm ist und ich wirklich merke, okay, mein Körper möchte gewisse Sachen nicht machen, dann arrangiere ich das halt einfach um in der Situation. Dann zwinge ich ihn nicht mehr dazu. Das war vielleicht früher anders. Ich habe mich da immer sehr fertig gemacht und immer gepusht. Hat dann meistens nicht funktioniert, weil alles, was mit Gewalt gemacht wird, da streikt der Körper. Schutzmechanismus und alles.
Ich nicke heftig.
Eben. Jeder kennt diese Situation.
Ja, total.
Und jetzt dann, also ich hatte wirklich auf der letzten Europatour dieses Problemchen, dass ich hin und wieder einfach Schwierigkeiten mit meinen Beinen hatte, dass ich da irgendwie so ein, ja, ich konnte die nicht wirklich kontrollieren. Und das ist halt ein sehr unangenehmes Gefühl, da auf die Bühne zu gehen, zu wissen, okay, man hat viele Double Bass Passagen und man weiß nicht, ob man die jetzt dann nailt oder nicht. Da waren halt einfach die Nerven beleidigt. Und was wirklich geholfen hat, ist einfach, ja, den Stress rauszunehmen, Druck rausnehmen. Ja. Das heißt, das war das Allerwichtigste. Ja. Und klar, die eigene Vorstellung oder man macht sich selber immer den meisten Druck. Die Band, die weiß das meistens gar nicht so. Aber für sich selber, ja, ist das natürlich extrem schlimm, aber es ist nicht schlimm, weil es normal ist.
Ja.
Man muss auch immer so denken, du bist jetzt dann vielleicht schon 2 Wochen auf Tour, du spielst jeden Tag, du hast schlecht geschlafen oder du bist angeschlagen, weil der gesamte Tourbus krank ist.
Klassiker.
Was willst du da erwarten? Mhm. Ja? Und da einfach das Runterschrauben, versuchen trotzdem Spaß zu haben, ja? So Kleinigkeiten. Ich suche mir dann oft eine Person in der ersten Reihe aus, wo ich merke, okay, der hat wirklich Spaß an der Show und für die spiele ich jetzt für mich. Aber so, okay, für die spiele ich jetzt.
Ja, schön. Wo du Ernährung gesagt hast, achtest du da ein bisschen drauf?
Absolut. Ja, ja, also
auf zum jeden Beispiel? Fall.
Ich schaue einfach, dass ich viele Nährstoffe reinbekomme. Das heißt, als Schlagzeuger verbrennt man viel. Das heißt, Kohlenhydrate, natürlich Eiweiß auch. Auf jeden Fall keinen Alkohol, aber ich habe nie Alkohol getrunken.
Grundsätzlich gar nicht?
Nie. Ja, auch nicht, wenn ich das zu Hause bin. Also keinen Alkohol. Vielleicht schon einen Energy Drink, ja. Zucker, manchmal mache ich das, dass ich auf der Bühne dann eine Süßigkeit neben mir habe, wenn ich merke, dass ich wirklich unter Zucker oder die Kraft weg ist, dann schieße ich mir das schnell rein. Mhm. Einfach um so diesen, okay, jetzt ist der Zuckerschub da für die letzten Songs.
Ja.
Danach kann ich mich ja ausrasten.
Ja.
Das mache ich schon. Aber prinzipiell einfach auch wenn ich in Amerika bin, was manchmal ein bisschen schwierig ist, eine ausgewogene Ernährung zu bekommen. Ja. Und eben auch Schlaf. Ja. Also dieses mehr Aufwärmen, vor allem wenn ich müde bin, da glaube ich, da verbrenne ich zu viel Energie und zu viel, da mache ich mich mehr müde.
Ja. Ja.
Das heißt, das ist eher so, ich schaue, dass ich schon warm gespielt bin, aber dann pushe ich auch nicht so sehr.
Okay.
Also ich würde eher weniger machen in der Situation. Ja. Aber da ist jeder anders.
Ey, absolut, ja. Da muss jeder gucken, was für ihn, weil es ist ja die körperliche Anforderung an jeden Schlagzeuger ist ja auch anders.
Ja, das ist sicher. Genau. Also ich weiß, dass Metal Drummer sehr viel Probleme mit dem unteren Rücken haben. Schließlich ist es ja auch echt krass, dass man halt beide Beine anhebt und versucht noch gleichzeitig auf dem Hocker zu balancieren. Mhm. Also das ist so ein Schlagzeugerleiden prinzipiell, aber für Metal Drummer speziell. Und überhaupt Beine. Ja. Mhm. Also Double Bass ist das Schwierigste. Und most demanding, um da irgendwie am Ball zu bleiben. Mhm. Und das funktioniert oft gut, aber es gibt immer so Durchhänger, wo gewisse Techniken dann auf einmal nicht mehr funktionieren. Und man kann sich nicht erklären, warum. Wahrscheinlich ist es, wenn man zu viel gespielt hat. Und
Überlastung.
Ja. Und als Metal Drummer versucht man immer so ein bisschen an der Grenze des Möglichen, des eigenen Möglichen zu sein. Ja. So ein bisschen pushen. Ja, idiotisch, aber so ist es halt.
Ja.
Das braucht die Musik. Das ist irgendwie aber auch das, da komme ich vielleicht wieder zurück auf dieses, ich war im Sportgymnasium, was verbindet mich vielleicht mit dem bisschen mehr körperlichen Spielen. Ja? Also ich finde, Drumming ist halt so eine Verbindung zwischen meiner Leidenschaft Sport, meiner anderen Leidenschaft und eben Musik.
Mhm.
Weil Metal Drumming halt sehr physisch ist und auch für den Kopf sehr anstrengend, aber es kombiniert halt beides. Das wäre mir bei anderen Musikstilen, zum Beispiel Jazz, ist für den Kopf schon krass,
ja.
Koordinationstechnisch, aber ich schätze dann immer, Jazz-Drummer brauchen ein paar Sticks in 2 Jahren. No offense.
Nice.
Ich liebe euch alle. Aber es ist nur so eine ganz andere Herangehensweise. Und irgendwie, ich bewege mich gerne und das war das Perfekte für mich.
Ja, also bei manchen Schlagzeugern aus dem Pop-Bereich, sage ich dann schon mal, wenn man sich die anguckt, dann denke ich so, boah, also manchmal, also in schwachen Momenten, würde ich es mir eigentlich auch gerne so leicht machen. Einfach so
absolut.
Ganz leicht spielen, so ein bisschen entspannen, ein bisschen mit dem Kopf wippen, ein bisschen 1, 2, 3, 4, dann mal am richtigen Moment aufs Becken hauen.
Das denke ich mir sehr oft.
Aber
es wäre
auch stinkfad, oder? Wäre doch super langweilig.
Ich bin halt irgendwie so jetzt dann gerade an dem Punkt, wo klar wäre das der einfachere Weg.
Ja.
Aber ich will das nicht machen.
Nein, überhaupt nicht.
Noch nicht. Später vielleicht schon. Wenn der Körper das nicht mehr machen möchte, dann wäre es die weise Entscheidung, da zu hören. Aber ich denke, ich habe noch ein paar Jährchen in diesem Genre.
Locker.
Und ich versuche auch, dass ich gesund bleibe.
Ja.
Also nebenbei viel Sport mache und da auch einen Ausgleich habe zum Drummen.
Ja. Wie ist es mit deiner griechischen Band? Du sagst, da spielst du ja schon seit 10 Jahren, bist aber nicht nach Griechenland gezogen. Bist du so fester Schlagzeuger, Band mit Alben aufnehmen, auf Tour fahren?
Genau, ja, ich bin fixes Mitglied, ich bin auch beim Songwriting involviert.
Ja,
das heißt, es gibt auch manche Riffs, meistens die halt sehr rhythmisch gestaltet sind. Da bin ich dann der Songwriter.
Ach, geil.
Und ja, die Griechen sind ein lustiges Völklein. Also die Band heißt Septic Flash, die gibt es schon seit den 90er Jahren. Die Gründungsmitglieder sind um die 50 und ich bin seit 2015 dabei.
Ja.
Und ja, das Besondere an dieser Band ist, es ist Symphonic Death Metal.
Mhm.
Und was noch besonders an der Band ist, dass unser Sänger ist Grafikdesigner, das heißt, der kümmert sich ums Visuelle von dieser Band. Ja. Der Gitarrist hat klassische Musik studiert in London und wir nehmen immer mit echtem Orchester auf.
Geil.
Das heißt, das meiste Budget geht für diese Aufnahme mit Orchester drauf. Ja. Meistens in Prag. Und das heißt, die klassische Musik hat einen ganz wichtigen Punkt oder ist ein ganz wichtiger Teil dieser Band.
Ja.
Eigentlich der wichtigste. Und dann unser zweiter Gitarrist und auch Sänger, der macht halt die ganzen Lyrics. Das heißt, alles ist in der Band. Das gesamte Image wird in der Band gemacht. Und eben das Besondere an der Band ist, dass es klassische Musik ist, die mit Metal, Death Metal kombiniert ist.
Mhm.
Und das Highlight, was wir da jetzt dann erreicht haben mit der Band, war wahrscheinlich letztes Jahr durften wir im Herzen von Athen, unterhalb der Akropolis, in dem Theater auftreten mit Orchester. Das war das erste Mal, dass eine Metalband dort spielen durfte, Punkt 1. Und auch das erste Mal mit Orchester und noch dazu eine griechische Band dort. Das war schon krass.
Ja, das glaube ich.
Und es hat viele Jahre gedauert, um da irgendwie das okay zu bekommen, weil es ist halt auch, es gibt eine Jury, es ist auch eine politische Sache, weil
ja, klar.
Das ist das Wahrzeichen von Griechenland.
Ja.
Aber wir haben dieses Ding innerhalb von einer Woche ausverkauft. Krass. 4.500
wow.
Sitzplätze.
Ja. Geil.
Das war wirklich was Besonderes und die Atmosphäre war dort besonders. Ja. Und ja, wir werden es vielleicht nochmal machen. Mal schauen. Also das, wir hatten jetzt schon einige Konzerte mit Orchester. Das ist halt immer nur sehr spezielle Shows, mhm. weil das halt echt sehr kostspielig ist.
Aber hallo, ey.
Aber ja, das letzte Mal war diesen Februar in Mexico City war das. Da standen wir mit 200 Personen auf der Bühne. Oh, wow. Kinderchor, Erwachsenenchor, ja. volles Orchester und Band.
Geil.
Er ist immer sehr aufwendig.
Ja, Wahnsinn.
Aber es waren da auch 3000 Sitzplätze ausverkauft. Mhm. Und das ist halt ja, dafür ist die Band aber auch gemacht. Mhm. Und ich bin da voller Drummer, genau, volles Bandmitglied und Songwriter auch. Klar gibt es da Unterschiede zwischen die griechische Art und Weise, Dinge zu organisieren oder zu tun versus meine, ich sag jetzt österreichische. Aber wir ergänzen uns gut.
Schön, ja, das ist super. Wenn das funktioniert, ist das Beste.
Also ich lerne ein bisschen zu chillen von ihnen und sie lernen ein bisschen vielleicht etwas organisierter in gewisser Hinsicht zu sein. Mhm. Also so Yin-Yang.
Ja, ja, perfekt, super.
Ja, genau.
Ja. Ja, schön. Ey, du hast jetzt schon gesagt, dass das sehr körperlich ist, sehr anstrengend. Auch vielleicht, dass du das nicht ewig wirst machen können, so wie du es jetzt machst.
Ja.
Wobei das klingt schon alles sehr, also du machst da, glaube ich, schon sehr, sehr viel richtig, indem du auch wirklich Sport machst und Ausgleich machst und guckst, dass du auf dich guckst. So.
Yeah.
Aber was wäre denn die Idee, wenn du einfach sagst, so, ey, ich kann nicht mehr durch die Welt touren und jeden Tag spielen? Gibt's da so eine Alternatividee?
Ja, wahrscheinlich einfach einmal runter vom Gas im Sinne von den Stil des Drumming einmal verändern. Mhm. Ja. Klar, wenn ich mich entscheide, ich möchte nicht mehr auf Tour zu sein, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man nur als Session-Musiker zum Beispiel arbeitet. Das war in der Corona-Phase halt so ein Ding. Es ist zwar auch cool, also ich mag das auch im Studio sein, aber auf der Bühne sein, mit seiner eigenen Band zu zocken, das ist schon ein Ding.
Das war schon krass, oder? Man hat das so sehr vermisst. Das war echt.
Absolut. Und das kann man halt auch nicht reproduzieren. Ja. Das ist ganz eigen. Und ja, ich überlege schon hin und wieder so, hey, was machst du, wenn das dann nicht mehr geht? Mhm. Also ich möchte dem Instrument schon treu bleiben.
Ja, das ist ja klar.
Also ich möchte schon weiterspielen, aber wer weiß, vielleicht, keine Ahnung. Also Drum-Tech werden ist, glaube ich, für den Körper noch schlimmer
als spielen. Oh ja, oh ja.
Das mache ich vielleicht nicht, aber ja, wer weiß. Vielleicht arbeite ich mal für Tama. Keine Ahnung. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Ja. Aber ich denke mal, dass man da wahrscheinlich runtergehen muss vom Gas und nicht sich mehr so pushen sollte oder kann. Ich glaube, mein Körper wird mir das dann sagen, wenn das definitiv nicht mehr geht. Und das Gute ist, dass ich viel unterschiedliche Musik höre und eher nicht nur im Metal-Bereich, also mich dafür interessiere. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man offen ist. Das bedeutet auch, dass man dann vielleicht mit anderen Musikern und anderer Musik spielen kann und die einem dann trotzdem Spaß macht.
Mhm. Ja. Ja. Ja, schön. Hast du schön gesagt. Ey, vielen Dank, Kirill, für das tolle Gespräch.
Ich sag danke. Hat großen Spaß gemacht. Ja, es war sehr cool.
Danke. Ja, cool. Vielen Dank. Dann sage ich mal, bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.